Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Kennst du das Gefühl, kurz vor dem Ziel zu sein und plötzlich geht es nicht weiter? Oder die Situation, dass du spürst, eigentlich wäre was Neues dran. Eigentlich müsste ich den Schritt aufs Wasser wagen. Eigentlich müsste ich heraustreten aus meiner Komfortzone. Das Volk Israel, das kannte und kennt solche Situationen nur zu Genüge. Ich habe uns eine Karte mitgebracht vom Auszug aus Ägypten. Man weiß ja nicht ganz genau, wie die Route war, aber es gibt Historiker, die versucht haben, das nachzuempfinden, diesen Weg raus aus Ägypten bis hinein ins verheißene Land. Und hatte das Volk vor 40 Jahren schon mal einen Anlauf genommen. Sie wollten hineingehen ins verheißene Land. Und man sagt, sie brauchten circa ein Jahr und einen Monat bis an den Punkt 12, bis nach Kadesh Barnea. Also sie waren eigentlich schon kurz davor. Und damals hat Mose Kundschafter ausgesandt, um in dieses verheißene Land hineinzugehen. Und die kamen zurück, völlig überwältigt und sagten, keine Chance, das schaffen wir nie. Das Volk hat gemeutert, das hat es Gott nicht zugetraut, dass sie es schaffen würden, dort in dieses verheißene Land hinein und hinüber zu ziehen. Und wir alle kennen die Geschichte und die Situation, was ist passiert. Es sind 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Und jetzt, 40 Jahre später, ein neuer Leiter, der Josua, der das Volk anführt, steht wieder mit dem Volk dort vor dem verheißenen Land. Jetzt endlich sollte es losgehen. Jetzt endlich sollten sie dort hineinziehen. Ich bringe uns oder habe uns mitgebracht das dritte Kapitel aus dem Buch Josua und möchte uns dieses Kapitel gerne lesen. Früh am nächsten Morgen brach Josua mit allen Israeliten von Schittim auf. Sie zogen bis an den Jordan und schlugen dort ihr Lager auf, überquerten den Fluss aber noch nicht. Nach 3 Tagen gingen die Schiedsleute durch das Lager und befahlen dem ganzen Volk, sobald ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn eures Gottes aus dem Lager tragen, sollt ihr aufbrechen und hinter der Bundeslade herziehen. Sie wird euch zeigen, wohin ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg ja noch nie gegangen. Kommt der Lade aber nicht zu nahe, sondern haltet etwa 1000 Meter Abstand. Danach forderte Josua das Volk auf, reinigt euch und bereitet euch auf die Begegnung mit dem Herrn vor, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern, nehmt nun die Bundeslade auf eure Schultern und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Sie folgten seinem Befehl und machten sich als Erste auf in Richtung Fluss. Der Herr sagte zu Josua, von heute an verschaffe ich dir bei allen Israeliten Achtung und Ansehen. Sie sollen wissen, ich stehe dir bei, wie ich Mose beigestanden habe. Befiehl den Priestern, die Bundeslade tragen, wenn ihr das Ufer des Jordans erreicht habt, dann geht ein paar Schritte ins Wasser und bleibt dort stehen. Josua rief die Israeliten zu sich und sagte, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und er fuhr fort, gleich werdet ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er alle Völker des Landes ganz sicher vor euch vertreiben wird. Die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Seht auf die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Welt gehört. Sie wird euch durch den Jordan führen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Wasser des Jordans setzen, wird es sich flussaufwärts stauen und stehen bleiben wie ein Wall. Wenn das geschieht, brauche ich 12 Männer. Wählt einen aus jedem Stamm. Inzwischen hatten die Israeliten ihre Zelte abgebrochen und machten sich bereit, den Jordan zu durchqueren. Ihnen voran gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade Erntezeit und der Jordan war wie jedes Jahr über die Ufer getreten, als die Priester zum Fluss kamen und ihre Füße ins Wasser setzten. Staute es sich weit flussaufwärts bei dem Ort Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser stand wie ein Wall unterhalb der Staustelle, floss es zum Toten Meer hinab. So konnte das Volk bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf trockenem Grund mitten im Flussbett. Sie blieben dort stehen, bis das ganze Volk den Jordan durchquert hatte. Früh am nächsten Morgen. Die Posaunen erschallen. Das Volk wird zum Aufbruch gerufen. Endlich geht es los. Endlich geht es hinüber ins verheißene Land. Eine jahrhundertalte Prophetie sollte in Erfüllung gehen. Ich darf ja immer die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart organisieren. Und da haben wir jedes Jahr so um die 5000 junge Menschen, die da mit dabei sind, oben auf der Messe, dort in Stuttgart. Und ich denke schon immer, boah, ganz schön viele Menschen. Ich habe nachgelesen, die Israeliten, die waren so um die 2 Millionen. 2 Millionen Menschen, die dort am Jordan standen, die jetzt endlich hinübergehen wollten ins verheißene Land. Sie haben ihr Lager abgebaut. Die waren siegesgewiss. Und dann kommen sie an diesen Jordan. Männer, Frauen, Kinder, 2 Millionen Menschen und kein Weg hindurch. Wir haben es in unserem Text gelesen. Es war Hochwasser zu der Zeit. Der das aufgeschrieben hat, der war präzise. Der wollte zeigen, das war wirklich groß. Es war nicht irgendwie knöcheltiefes Wasser. Nee, da war Hochwasser. Kein Durchkommen. Sack, Gasse, Jordan. Mose hat ihnen doch das versprochen. Sie würden in ein Land kommen, in dem Milch und Honig fließt. Und so stellen wir uns das vielleicht manchmal auch in unserem Leben vor. Dass wir so ganz bequem mit Jesus heimspazieren, bis wir irgendwann bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Und dann stehen wir plötzlich vor einer Sackgasse. Es geht nicht weiter. Uns werden die Grenzen aufgezeigt. Das Volk Israel, das war an einer Grenze. Es gab ein Hindernis. Es gab keinen Weg rüber über diesen Jordan. Ihr Lieben, ich glaube, in unserem Leben, da kommen wir auch immer wieder an so einen Jordan. In so eine Sackgasse. Und dann fragen wir uns, warum türmen sich so viele Probleme auf? War das nicht von Gott? Sackgasse in der Familie. 3 Teenager zu Hause, junge Erwachsene. Da kann man manches erzählen, wo man manchmal auch dieses Gefühl hat. Im Beruf. Sackgasse Gemeinde. Sackgasse Krankheit. Tod, Traurigkeit. Sackgasse im Glauben. Ich komme einfach nicht weiter. Oder ihr erlebt das hier ganz konkret durch manche liebe Geschwister, von denen ihr hört, Sackgasse Krieg. Plötzlich geht's nicht weiter. Und ich glaube, wir alle können das sagen, nicht immer können wir Gottes Wege verstehen. Sie sind nicht immer triumphal. Sie sind nicht immer unangefochten. In unserem Leben, da kommen wir immer wieder an den Jordan. Und wenn wir heute Gottesdienst feiern, und wenn ich heute von weltweiter Missionsarbeit berichte, dann müssen wir anerkennen, dass uns auch aus dieser Missionsarbeit die Sackgassen nur allzu gut bekannt sind. Da gäbe es so viel erzählen von Krankheit, von Not, von finanziellen Engpässen, von Bedrängnis, von Verfolgung. Und da bin ich in meiner Bibellese im 2. Korintherbrief vorbeigekommen. Und da habe ich festgestellt, nicht nur das Volk Israel war in solchen Sackgassen drin, nicht nur wir sind in solchen Sackgassen drin, sondern schon Paulus, der Erste, der große Missionar, der hat solche Sackgassen auch hautnah erlebt. 2. Korinther 11, 22 bis 29, ich fasse uns das ein bisschen zusammen, da schreibt er, ich war öfter im Gefängnis, ich wurde ausgepeitscht, ich war immer wieder vom Tod bedroht, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlebt, schreibt Paulus. Einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer, unglaublich. Er sagt weiter, ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen, war ständig Gefahren ausgesetzt. Im Bibeltext steht sogar reißende Flüsse Jordans. Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren in Städten, in der Wüste, auf hoher See. Ich musste oft ohne Schlaf aufkommen, sagt er. Litt Hunger, Durst, war zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte, hatte nichts anzuziehen. Und dann endet er und sagt uns, als wäre das nicht alles genug, schreibt er, ist da auch noch der Druck, der auf mir lastet, die Sorge um die Gemeinde, die Sorge ums Reich Gottes. Und dann schließt er ein Kapitel später mit folgenden Worten ab. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in aller Schwachheit zur Auswirkung. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Missionsgeschichte ist nicht geprägt von Triumphzügen, von Siegesgeschrei, von Massenbekehrungen. Nein, Missionsgeschichte ist geprägt von schwachen Menschen, die bereit waren, ihr Leben Jesus zur Verfügung zu stellen. Menschen, die entschlossen dem Ruf Gottes gefolgt sind, die mit Schwachheiten lebten, die Krankheiten ausgehalten haben, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, die Bedrängnisse ertragen mussten. Mein nächstes Bild, was ich bringe, das ist gerade erschienen, druckfrisch, die neue Jahresbeilage von Coworkers. Und wir haben den Titel Mut verändert Leben. Wie Menschen anderen Hoffnung bringen und haben dort auch ein Bibelzitat von Josua drin. Und Mark aus Kharkiv, ihr wisst um ihn und kennt ihn, er war bereit, uns ein Interview zu geben. Und wir haben ein Interview mit ihm gemacht und konnten auch dieses Interview jetzt abdrucken. Und er ist mir so ein Vorbild. Dort mit seiner Familie und dem Dienst, den er dort macht. Und wisst ihr, er ist uns so ein Zeugnis, weil er dort ist und den Menschen so eine Hoffnung bringt, in all dieser Hoffnungslosigkeit. Wir konnten schon über 170.000 Euro Mark und seiner Arbeit zur Verfügung stellen von Coworkers. Über 50.000 Euro sind von euch hier aus der Gemeinde gekommen. Vielen Dank, dass ihr das mit möglich macht, auch durch den Sponsorenlauf, der jetzt stattgefunden hat. Dass in aller Schwachheit dort Hoffnung entsteht und Hoffnung ist. Und ich glaube, dass der Mark und manch andere, und ich kann es nur so gut nachvollziehen, auch darüber nachdenken, kann es noch weitergehen. Und ich kenne auch solche Momente aus meinem Leben und aus meinem fast 20-jährigen Dienst jetzt, wo man die Momente hat, wo man sagt, ich kann nicht weiter, es geht nicht weiter. Man will alles hinschmeißen, man will kündigen, man will den Flug nach Hause antreten bei unseren Mitarbeitern im Ausland. war vor kurzem mit dem Fahrrad unterwegs, habe eine tolle Tour gemacht, ich fahre gern Fahrrad. Da war ich auf einer Burg und habe ein schönes Bild gepostet und meine Cousine auf der anderen Seite des Tales, die schrieb, Mensch, komm doch auf einen Kaffee vorbei. Und ich dachte, oh, da muss ich runter und wieder hoch, aber komm, ich habe einen Tag Zeit, ich mache das, ich fahre hoch. Und dann bin ich meinem Google Maps gefolgt auf diesem Weg. Und zuerst war das eine schöne Teerstraße. Und dann ging es den Alp drauf, da so hoch. Irgendwann kam eine Schotterpiste. Und plötzlich war ich auf einem ganz steilen Wanderweg. Mein Fahrrad und ich. Und ich wusste, da muss ich hoch. Da oben. Da muss ich hin. Was machen? Ich habe schon all die Mühe auf mich genommen. Drehe ich um? Fahr zurück? Oder schiebe ich es hoch? Habe mich entschieden, mein Fahrrad hochzuschieben. Es war eine anstrengende Zeit. Aber ich kam oben an. Und was für eine Freude, meine Cousine, meinen Patenonkel, den ich lange nicht gesehen hatte, zu sehen und vor allem deren Freude zu erleben, dass ich mal auf dem Psychle vorbeikomme. Es hat sich gelohnt, die Anstrengung. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn die Israeliten rückwärts gegangen wären? Sie wären vermutlich elendlich umgekommen, dort in der Wüste. Und auch wir fragen uns manchmal, sollen wir umkehren? Und solche Fragen kommen, wenn es in der Ehe schwierig wird oder wenn es im Beruf schwierig wird oder wenn wir auf dem Missionsfeld vor großen Herausforderungen stehen. Soll man zurück oder soll man vorwärts? Was will Gott? Und vielleicht steht ihr heute auch vor so einer Sackgasse Jordan. Und vielleicht fragt ihr euch auch, warum all diese Hindernisse? Warum ist es gerade so schwer? Ich meine, in unserem Text finden wir eine Antwort. Da steht in Vers 10, gleich werdet ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Gott schafft Vorfahrt. Die Israeliten, die haben vielleicht gedacht, das schaffen wir schon irgendwie. Wir bauen uns eine Brücke, wir spannen ein Seil, wir kommen irgendwie über diesen Jordan. Und da mussten sie feststellen, nee, kein Weg rüber. Aller Siegestriumph ist verhallt. Es geht nicht. Kennt ihr auch solche Momente? Macht es überhaupt noch Sinn, für dies oder jenes Anliegen zu beten? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Wir haben es vorher gehört in den Zeugnissen, in dies oder jener Krankheitsnot oder Situation. Wie geht's weiter? Und dann meine ich, und das haben wir doch schon oft erlebt, dass da, wo wir am Ende sind, Gott erst richtig anfängt. Da, wo wir nicht mehr können, fährt Gott zur Hochform auf. Da, wo wir gescheitert sind, da kommt Gott in unser Leben und schenkt Heilung. Da, wo wir schon umkehren wollen, da ebnet er den Weg. Da, wo wir in der Sackgasse stecken, da gibt Gott Vorfahrt. Ja, er ist zu uns heruntergekommen. Er ist gelitten. Er ist gestorben. Jesus kennt den Jordan. Er ist selber durch den Jordan hindurchgegangen. Durch das Tal der Angst bis ans Kreuz. Er wusste, was es bedeutet, Angst zu haben. Er wusste, was es bedeutet, durchs dunkle Tal zu gehen. Aber er hat all das ertragen und erlitten um unserer Willen. Er hat diese Trennung von Gott am Kreuz ausgehalten, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und damit wir nie wieder von Gott getrennt sein müssen. Auch am Kreuz könnte man ja denken, Schluss, aus, Jordan, es ist das Ende. Aber nein, das Kreuz war der Anfang. Damit ging es erst richtig los. Jesus ist auferstanden. Er kennt den Weg. Ich gebe euch die Durchfahrt. Ich gebe das ewige Leben. Und das heißt für uns, nichts, auch nicht der reißendste Jordan kann uns aus der Hand Gottes reißen. Und diese Zusage ist uns gegeben. Das Volk Israel, das stand dort an diesem Jordan. Und jetzt, wie rüberkommen? Und dann heißt es, bringt die Bundeslade nach vorn. Bringt die Bundeslade nach vorn. Und was bedeutet das? Gott nach vorne. Die Lade war nicht nur irgendein Kasten, sondern für das Volk hat die Lade symbolisiert, da vorne, da ist Gott. Gott geht voran. Und in dieser Lade drin, da lag der Dekalog, da lagen die 10 Gebote. Und auch das war eine Bedeutung für das Volk. Gott weist uns den Weg und als zweites, Gott lehrt uns. Gott ist in unserer Mitte. Gottes Wort ist relevant für uns. Und das ist, was das Volk gebraucht hat. Gottes Führung und seine klare Wegweisung. Und das gilt auch uns heute, dass wir Gottes Führung und seine klare Wegweisung brauchen von seinem Wort her. Der Josua hat gesagt, hört die Worte des Herrn eures Gottes, seht auf die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Welt gehört. Sie wird euch durch den Jordan führen. Und das heißt, hört auf Gottes Wort und seht auf Gott. Ja, wie oft hören wir auf das, was der Nachbar sagt, was uns irgendwo in den Medien eingeflüstert wird oder ein bekannter Online-Prediger von sich gibt und vielleicht polarisiert. Oder wie oft schauen wir auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Behelfsbrücken, auf unsere gespannten Seile, um irgendwelche Themen und Herausforderungen zu lösen. Aber wir sind aufgerufen, Gott nach vorn, heiligt euch. Wir haben es gesungen, demütigt euch unter Gott. Hört zuerst auf ihn. Und dass wir dann zu Gott kommen und sagen, hey, du weißt, du kennst all meine Selbstversuche, glücklich zu werden, erfolgreich zu sein, gesund zu werden. Gott, geh du voran, ebne du die Bahn. Eine Bekannte von mir und meiner Frau, die sagte mal, und ich weiß, sie macht gerade Gebet, und mir ist Gebet unglaublich wichtig, aber die sagte mal zu mir, wir Christen, wir sind immer so gut im Beten, Beten, Beten. Und es ist so wichtig, aber wir müssen auch machen. Beten, Beten, Beten und machen. Und das war die Bedeutung für das Volk Israel. Die holten Gott nach vorn, aber es brauchte welche, die den Schritt aufs Wasser gewagt haben. Ich weiß nicht, wie den Jungs zumute war, die da die Bundeslade getragen haben, der reisende Jordan, und sie sollten da hineintreten. Aber es brauchte jemand, der den Schritt aufs Wasser wagte. Und so schickt uns Gott auch hinein, mitten in die Bewährungsproben. Und da müssen wir entschlossen sein. Deshalb sei entschlossen, zielbewusst, energisch, nicht zögernd. ChatGPT, ich habe gefragt, sagt zu sei entschlossen bedeutet, fest und zielgerichtet zu handeln, ohne sich von Hindernissen oder Rückschlägen abhalten zu lassen. Und die Bibel sagt, geh, glaube nur, fürchte nicht, geh in alle Welt. So spricht Gott zu uns heute. Im Glauben, mit zittrigen Knien, kann ich das überhaupt? Wird es klappen? Und dann hält Gott das Wasser an. Ein Wunder geschieht vor diesem Volk Israel. Und wir haben es gelesen, die zogen trockenen Fußes durch diesen Jordan. Wie damals am Roten Meer, wo sie durch sind und Mose dieses Wunder erlebt hat, so durfte auch Josua jetzt als neuer, junger Leiter Bestätigung erfahren vor dem ganzen Volk, dass Gott mit ihm sein würde. Glaube ist das praktizierende Hineintreten in das Flussbett. Und ich glaube, das brauchen wir. Dazu sind wir immer mehr herausgefordert, auch in unserem Deutschland, wo wir es uns oft so angenehm eingerichtet haben. Und der Theologe Hartenstein, der hat mal gesagt, Glauben heißt damit rechnen, was Gott fertig bringt. Glauben heißt damit rechnen, was Gott fertig bringt. Und für mich persönlich ist dieses Musical, was wir jetzt veranstalten, das ist mein persönliches Glaubensprojekt dieses Jahr. Weil ich wusste, Mensch, das ist eine Riesengeschichte. Wird's gelingen? Und mit zittrigen Knien haben wir ja gesagt, wir machen mit, wir sind dabei dort in der Porsche Arena. Und das führt ins Gebet. Und deshalb die Frage an uns, rechnen wir im Glauben mit Gottes Handeln in unseren Lebensfragen? in der Entwicklung unserer Kinder, in den Auftrag, den Gott uns hineingestellt hat. Ich bin überzeugt, Gott hat damals gewirkt und er wirkt heute noch genauso. Ich möchte euch kurz mitnehmen nach Pakistan. Zu Samuel, ein mutiger Evangelist. Der kam mit 16 zum Glauben an Jesus. Und mit 17 hat er von Gott den Ruf vernommen, er solle den Menschen in Pakistan von Jesus weitererzählen. Er ging zu seinem Siegfried und sagte, Siegfried, ich will ihm Bibeln verteilen. Und der Siegfried hat zu ihm gesagt, hier hast du Bibeln, geh auf den Marktplatz und verteile in Pakistan. Höchst gefährlich. Und er hat sich auf den Weg gemacht, mit 17 Jahren hat er auf dem Marktplatz Bibeln verteilt, kam zurück zu seinem Siegfried und sagte, ich habe es gemacht. Und Siegfried sagte, ich wollte nur wissen, ob du es ernst meinst. Und seitdem, da ist seit 20 Jahren, ist er in Pakistan Land auf Land ab unterwegs und evangelisiert dort. Blasphemiegesetz, ganz herausfordernd. Und er stand auch in so einem Jordan, das ist ein Bild von ihm. Dort hatten sich oben in der Kaschmir-Region Menschen bekehrt, die kamen zum Glauben. Und sie wollten eine Taufe durchführen, an einem Fluss. Und sie kommen am Morgen der Taufe dorthin und der junge Mann, der taufen wollte, der Samuel stellt fest, das Wasser ist zu hoch. Es ist zu hoch, das Wasser. Wir müssen an einer anderen Stelle gehen, da ist Hochwasser. Und sie haben den Ort gewechselt. Und das hat ihnen das Leben gerettet. Weil es haben welche Wind davon bekommen, dass dort eine Taufe stattfinden sollte. Und die kamen mit ihren Gewehren an und wollten sie erschießen. Und sie haben das eben mitbekommen, weil die Verfolger sozusagen dann an die andere Stelle das irgendwann auch aufgespürt haben. Aber da waren sie schon fertig und konnten noch rechtzeitig entkommen. Und jetzt gerade ist der Samuel aufgeflogen. Eine junge Frau hat sich bekehrt dort durch seinen Dienst. Und die Familie hat ihn und auch seine Familie so sehr unter Druck gesetzt und mit dem Leben bedroht, dass er sein Haus in der Stadt, in der er wohnt, aufgeben musste, weil er so unter Lebensgefahr stand und jetzt umziehen muss innerhalb von Pakistan, um in einer anderen Stadt zu wohnen und seinen Dienst von dort weiterzumachen. Und ich habe noch ein kurzes Video von ihm mit dabei.
In einer Stadt, in der die Menschen noch nie etwas von Jesus gehört hatten. Als ich den Menschen von Jesus erzählte, entführten mich radikale muslimische Studenten. Sie schlugen mich, sie würgten mich. Ich dachte, das ist mein letzter Tag. Ich konnte nur noch beten. Und plötzlich trat ein fremder Mann dazwischen. Er konnte die Studenten davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Doch die Studenten bedrohten mich und sagten, wenn du weiter von Jesus erzählst, töten wir dich. Ich bat Gott um ein Zeichen. Wenn du mich wirklich ausgewählt hast, den Menschen hier von Jesus zu erzählen, dann gib mir ein Zeichen. Monate später kam ein Brief. Ein Mann hatte Jesus im Traum gesehen, durch ein Buch, das wir in seiner Stadt verteilt hatten. Fing an, Jesus nachzufolgen. Weitere Menschen kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eine Gemeinde entstand. So hat Gott mein Gebet erhört.
Das ist das Beispiel von Samuel aus Pakistan. Ich komme zum Schluss. Wie das Volk Israel damals durch den Jordan ging, so werden auch wir einmal durch unseren letzten Jordan gehen. Dem Jordan des Todes. Auch dieser Jordan gehört zu Gottes Plan. In Johannes 21, da lesen wir, Jesus stand schon am anderen Ufer. Er wartete auf die Jünger. Und so wartet auch Jesus auf uns. Keiner von uns weiß, wann der letzte Tag gekommen sein wird. Und um ehrlich zu sein, ich habe manchmal Angst vor diesem letzten Tag. Und doch dürfen wir die Zuversicht und die Gewissheit haben, dass Jesus auf der anderen Seite des Jordans, auf der anderen Seite des Jordans des Todes auf uns wartet. Er wartet schon längst auf uns. Und das ist, was uns zuversichtlich stimmen darf. Zu wissen, Jesus hat den Weg durch den Jordan in das ewige Paradies schon längst für uns gebahnt. Er bereitet sogar eine ewige Heimat für uns vor. Die Traueranzeige eines geschätzten Freundes, der schrieb die Familie, in großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem geliebten Ehemann, Vater, Schwiegervater und Opa. Wir wissen ihn sicher bei unserem Herrn. Und diese Gewissheit, die wünsche ich uns und die wird uns verheißen und geschenkt durch Jesus. Und deshalb sind wir angeladen, unser Leben diesem Jesus anzuvertrauen und es festzumachen an ihm und durch ihn. Und für uns heute gilt, der Herr ist an deiner Seite. Hier und jetzt, heute, an unserem Sonntag, am Trachtenumzug und allem, was sonst noch sein wird. Der Herr ist an deiner Seite. Er hat mit Jesus den größten Sieg errungen. Er hat uns sich lebendig offenbart. Und deshalb hört und seht. Er wird euch durch die Fluten führen, die bevorstehen. Er ist der Herr und der Glaube an ihn trägt. Wenn wir jetzt das Musikstück gleich hören, dann möchte ich euch einladen, vielleicht die Karten nochmal in die Hand zu nehmen, die ich verteilt habe, und darüber nachzudenken, was bedeutet es für dich, entschlossen zu sein in der Nachfolge, im Alltag. Ich möchte euch einladen, wenn ihr einen Stift dabei habt, auch was aufzuschreiben oder vielleicht das zu Hause zu machen. Wo gilt es für dich, entschlossen zu sein? Im Blick auf deinen persönlichen Glauben, dein Jesuszeugnis, deine Familie, dein Beruf. Schreib's auf. Mach's fest im Gebet. Und dann wünsche ich dir ganz viele lebendige Glaubenserfahrungen. Jesus lebt. Jesus wirkt heute. Wir erleben es an so vielen Stellen. Er wirkt auch hier in München, in deinem Leben, in deinem Dienst. Amen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke, dass du uns den Weg bereitet hast. Danke, dass du durch den Jordan des Todes dort am Kreuz gegangen bist, damit wir leben, damit wir ewig leben. Danke für die Verheißung, die du uns gegeben hast. Und danke, dass du uns in dieses Leben hineinstellst und dass wir mit Kraft und Entschlossenheit den Schritt aufs Wasser wagen dürfen, weil wir wissen, du ebnest uns den Weg. Und Jesus, darum möchte ich dich bitten, Herr, dass wir dort, wo du uns herausforderst und dort, wo du uns weiterführen möchtest und dort, wo du uns gebrauchen möchtest, dass du uns den Mut schenkst, das Vertrauen und den Glauben, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte dir danken für unsere Geschwister, mit denen wir weltweit verbunden sein dürfen, die auch ihre Zweifel haben, ihre Kämpfe, ihre Jordans erleben. Der Samuel dort in Pakistan, Herr, der gerade durch so eine große Krise geht und durch so große Herausforderungen im Anbetracht der Anfeindungen. Wie kann er weitermachen in seinem Dienst? dass du ihm den Weg weiter ebnest, unseren lieben Freunden und Geschwistern dort in der Ukraine, Herr. Ach Herr, beende doch du diesen Krieg. Und Herr, schenk du Hoffnung und Wege, immer wieder neue Wege durch die Jordans. Amen.